Herzlich willkommen zur 41. Folge von Fenster zum Leben mit Harald von Kompass GbR. Mein Thema heute: transgenerationale Weitergabe von Traumatisierungen an nachfolgende Generationen. Die zwar unter den Symptomen leiden, denen der Zugang zur Ursache alleine oftmals nicht möglich ist. Dieses Thema liegt mir schon sehr lange auf dem Herzen und es taucht in meiner Zusammenarbeit mit Menschen immer wieder auf, wird selbst in Seelsorge und Traumatherapie oftmals nicht als solches direkt erkannt, weil es von den Symptomen und den eigenen Erfahrungen überdeckt wird. Achtung, nur zur Vorwarnung. Vermutlich wird es mir nicht möglich sein, alles in einer Folge so weit zu bearbeiten, dass die mir wichtigsten Punkte zum besseren Verstehen führen. Aber ich mache ja auch keine halben Sachen, deswegen bitte ich da um Geduld und um ein bisschen Ausdauer. Der Grund hinter der Ursache, die in einem solchen Fall aktuell bearbeitet wird, liegen noch Ursachen, die zwar Auswirkungen auf mich haben können, mir aber selbst nicht bekannt sind. Meist sind es Tabuthemen in der Familie, über die nie gesprochen wird. Ein Beispiel aus meiner eigenen Familie. Im Bekanntenkreis fiel uns vor ca. 18 Jahren auf, dass es in manchen dieser Familien zu einschneidenden, nicht erklärbaren Lebenseinbrüchen mit schweren Folgen gekommen war. Das brachte meine Frau und mich dazu, unsere beiden Genogramme aufzustellen. Wir wollten herausfinden, ob auch in unseren Herkunftsfamilien, zurückdatiert bis zu unseren Großeltern mütterlicher und väterlicherseits, auffallende Muster erkennbar sind. Das Ergebnis war äußerst aufschlussreich. Alleine in meiner Familie mütterlicherseits zeichneten sich Tabuthemen ab. Neugierig geworden, fragte ich nach und erfuhr, dass es Menschen gab, über die nicht gesprochen wurde, was mir bis dahin nicht aufgefallen war. Dazu gehört, dass sich nahezu meine komplette Verwandtschaft in der damaligen DDR befindet, in der ich als Kind bis zum 13. Lebensjahr mehrere sehr schöne Sommerferien, und zwar in Magdeburg, verbringen durfte. Es gab natürlich manches, was ich als Kind nicht verstand. So zum Beispiel, dass es noch Verwandte dort gab, wo ich nur durch Zufall von hörte, aber über die nicht gesprochen wurde. Auf mein hartnäckiges Drängen, ich möchte die doch gerne kennenlernen, gab meine Oma nach. Machte dort einen Termin, wir fuhren mittags mit der Straßenbahn dorthin, sie klingelte und setzte mich vor deren Wohnungstüre ab und fuhr zurück mit dem Hinweis, dass sie mich um 17 Uhr wieder abholen würde. Mit ungefähr 10 Jahren war das für mich sehr aufregend, plötzlich Menschen gegenüber zu stehen, von denen ich rein gar nichts wusste. Das Schöne war, sie waren alle von Herzen freundlich, sie haben sich sehr wohltuend um mich gekümmert und sich auch wirklich gefreut, mich kennenzulernen. Wieder zurück fragte ich meine Oma, warum sprecht ihr nicht miteinander? Die sind doch vollkommen normal und sehr freundlich. Was ist bloß passiert? Ich verstehe das nicht. Meine Oma, die ich wirklich sehr mochte und an die ich bis heute nur gute Erinnerungen habe, beendete das Thema mit den üblichen Sätzen: Das verstehst du noch nicht, dazu bist du noch zu klein. Da merkte ich, dass sie nicht darüber sprechen wollte. Also behielt ich die Fragen für mich und dachte mir, wenn ich wieder zu Hause bin, frage ich meine Eltern, das sind ja sozusagen dann meine Experten, die werden mir das schon erklären. Doch auch da erlebte ich, es wurde nicht gesprochen. Auch da war ich angeblich zu klein, um irgendetwas zu verstehen. Auch meine beiden Geschwister, für mich ebenfalls Experten bei schwierigen Fragen, weil ich bin der Jüngste in der Familie, konnten mir hier nicht weiterhelfen, denn auch sie befolgten die unausgesprochenen Taburegeln. Die Zusammenhänge verstand ich erst viel später. Deshalb drängt es mich, euch, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, zu ermutigen, sich nicht mit einfachen Antworten abzufinden, die manche sogenannten Experten unter den Erwachsenen gerne von sich geben, als wären Kinder nicht berechtigt, auf eine interessierte Frage auch eine verstehbare Antwort zu erhalten. Und da ich ein Geschichtenerzähler bin, möchte ich die dazu passende Geschichte, erzählt von Jörg Bucker in seinem Buch »Wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem?« denke, dass sie erklärt, was ich gerne in Bezug auf Experten mit euch teilen möchte. Und die Geschichte geht so. In dem Film »Juego de Seducción« erzählt ein ländlich wirkender Mann vor laufender Kamera seine Geschichte. Als achtjähriger Junge fand ich den verlorenen Fluss. Niemand wusste, wo er lag. Und auch niemand im ganzen County konnte mir sagen, wie man dorthin kam. Aber alle sprachen sie davon. Als ich zum ersten Mal auf den verlorenen Fluss stieß, wusste ich sofort, das ist er. Man merkt das gleich beim Ankommen. Es war der schönste Ort, den ich je gesehen hatte. Bäume gab es dort, deren Äste in den Fluss hingen, und ein paar riesige Fische tummelten sich im glasklaren Wasser. Ich zog mich aus und tauchte in den Fluss ein. Ich schwamm zwischen den Fischen, das war wunderbar, und spürte den Glanz der Sonne auf der Wasseroberfläche. Ich fühlte mich wie im Paradies. Nachdem ich den ganzen Nachmittag dort verbracht hatte, machte ich mich auf den Rückweg und markierte vorsichtshalber die gesamte Strecke bis nach Hause. Und dort angekommen, erzählte ich stolz meinem Vater, »Papa, ich habe den verlorenen Fluss entdeckt.« Mein Vater sah mich an und wusste sofort, dass ich nicht log. Er streichelte mir über den Kopf und sagte, »Als ich ihn zum ersten Mal sah, muss ich in etwa so alt gewesen sein wie du. Seitdem habe ich aber nie wieder dorthin zurückgefunden.« Daraufhin sagte ich ihm, »Du nicht, aber ich habe mir den Weg gemerkt und ich habe Spuren hinterlassen und Äste markiert. Dann können wir mal zusammen dorthin.« Als wir am nächsten Tag wieder hin wollten, fand ich meine Markierungen nicht mehr. Und somit war der Fluss auch für mich verloren. Mir blieb also nichts anderes als die Erinnerung und das Gefühl, ihn noch einmal suchen zu müssen. An einem Oktobernachmittag 2 Jahre später begaben wir uns zum Hauptquartier der County Wildhüter, denn mein Vater suchte Arbeit. Wir stiegen ins Untergeschoss hinab und während mein Vater in einer Schlange auf sein Gespräch wartete, sah ich plötzlich an einer Wand eine große Karte, auf der das gesamte County abgebildet war. Jeder Berg, jeder Fluss, jede geografische Gegebenheit war dort verzeichnet. Mit meinen kleinen Brüdern studierte ich die Karte, denn ich wollte den verlorenen Fluss finden und ihn ihnen zeigen. Aber wir suchten und suchten ohne Erfolg. Einer von den Wildhütern, ein riesiger Kerl mit Schnauzbart, sprach mich an und sagte, »Was suchst du denn, Kleiner?« »Wir suchen den verlorenen Fluss«, sagte ich und hoffte, er würde uns helfen. Aber der Mann antwortete, »Einen solchen Ort gibt es nicht.« »Wie, den soll es nicht geben?«, sagte ich, »ich bin doch dort schon geschwommen.« Er daraufhin sagte, »Du bist im Roten Fluss geschwommen.« Ich antwortete, »Ich bin aber in beiden geschwommen und ich kenne den Unterschied.« Aber er blieb beharrlich und sagte, »Einen solchen Ort gibt es nicht.« Da kam mein Vater zurück. Ich zupfte ihn an seinem Hosenbein und bat ihn, »Papa, sag du es ihm, sag ihm, dass es den verlorenen Fluss gibt.« Da sagte der Mann in der Uniform, »Schau mal, Kleiner, in diesem Land müssen die Karten stimmen. Alles, was es gibt und was nicht auf dieser offiziellen Karte der Wildhüterorganisation der Vereinigten Staaten verzeichnet ist, wäre eine Bedrohung für die Sicherheit dieses Landes. Das heißt, wenn es also auf dieser Karte keinen verlorenen Fluss gibt, dann gibt es ihn noch nicht.« Ich zupfte meinen Vater erneut am Arm und sagte ihm, er möge mir helfen und es ihm erklären, hatte er doch selbst diesen Ort gesehen. Mein Vater aber brauchte die Arbeit, also senkte er den Kopf und erwiderte: Nein, mein Junge, er ist der Experte. Er muss es wissen. Und wenn er sagt, dass es ihn nicht gibt, Punkt, 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 Punkt. An diesem Tag habe ich eines begriffen. Nimm dich vor Experten in Acht. Wenn du in einem Fluss geschwommen bist, deinen Körper in seinem Wasser gebadet hast und dich an seinem Ufer gesonnt hast, lass dir das nicht von irgendwelchen Experten ausreden. Vertraue mehr auf deine Sinne als dem, was Experten sagen. Denn Experten baden nur äußerst selten. Noch heute berührt es mich, wenn ich an diesen Jungen denke, der am Hosenbein seines in jeder Hinsicht armen Vaters zupfte, weil der sich entschieden hatte, seine Wahrheit zugunsten eines Arbeitsplatzes zu opfern. Der Grund, warum ich diese Geschichte im Zusammenhang mit dem generationsübergreifenden Trauma erzähle und weitergebe, ist: Wenn du unterwegs bist, etwas zu verstehen, Menschen suchst, die dir vielleicht helfen können, gerade dann, auch wenn du unter den Folgen einer generationsübergreifenden Traumatisierung leidest, wie wir später noch beschreiben werden, und dann erlebst, dass wie so oft keiner dich ernst nimmt, such bitte nicht nach Experten, sondern suche für deine Heilung Menschen, die dich verstehen. Es gibt vereinfacht ausgedrückt mehrere Arten von Menschen. Da gibt es die, die vor den möglichen Gründen weglaufen und die, die noch nach den Ursachen suchen. Dann gibt es noch die, die aufhören wegzulaufen, sich verändern und beginnen, nach den Ursachen zu suchen. Die dritte Gruppe besteht aus Menschen, die damit beschäftigt sind, vor sich selbst wegzulaufen. Du merkst es einfach daran, sie können sofort viele Gründe aufzählen, warum es ihnen nicht möglich war, sich auf die Suche zu machen, um zu verstehen. Und gerade diese dritte Gruppe möchte ich ermutigen, loszugehen, nicht im Vermeiden auszuhalten und stecken zu bleiben, sondern sich den Ursachen zu stellen, sie bearbeiten, um sich von ihrer lebensbeeinträchtigenden Wirkung zu befreien, damit sie vom Warum ins Wozu wechseln können, bedeutet, vom Überleben ins Leben zu kommen. Du kannst so Familiengeheimnisse ans Licht bringen, du sprichst jahrelange dysfunktionale Familienmuster, die Macht auf viele Personen ausgeübt und viel an Vertrauen zerstört haben. Dann wird das Schweigen beendet, denn endlich finden sich Worte für das unsägliche Leid, die verdrängten Verletzungen kommen ans Licht, die leidenden Menschen erfahren Annahme und Verständnis sowie Empathie und sie erkennen, es gibt Hilfe. Der amerikanische Kunstexperte der Times, Gregory Herbert, schrieb: Die Zahl und viele Namen der Opfer von Auschwitz und Hiroshima sind zwar in Akten vermerkt und auch in Grabmälern eingemeißelt, aber was ist mit den Überlebenden? Viele von ihnen mussten um des eigenen Überlebens willen ihre Trauer verbergen. Diese schweren Narben der Überlebenden sind manchmal erkennbar in deren Anstrengung, bloß nichts davon nach außen dringen zu lassen. Und über vielem liegt eine spürbare Wolke von unheilvollem Schweigen. Und die Kinder der Traumatisierten wussten intuitiv, dass Fragen zu diesen Jahren ein Tabu war. Gleichwohl litten sie unter den Folgen. Gerade in Deutschland führte die flächendeckende Verleugnung der Schuld zur Weitergabe von transgenerationaler Traumatisierung und das mit allen damit verbundenen Symptomen. Gleiches passierte, wenn in der ehemaligen DDR Menschen aus politischen Gründen inhaftiert, dabei massiv traumatisiert wurden, durch Verhöre, Folterungen, manchen wurden einfach die Kinder weggenommen und woanders hin untergebracht oder sogar verkauft und vieles unfassbar Schreckliche mehr. Die traumatisierenden Erfahrungen von psychischer, physischer oder sexueller Gewalt werden im familiären Kontext nonverbal weitergegeben. Kinder, die nicht wissen und verstehen können, was ihre Eltern und Großeltern durchgemacht haben, wird so ständig vermittelt, das Leben ist gefährlich, du musst ständig auf der Hut sein. Und bestimmte Menschen werden ohne Erklärung als gefährlich thematisiert, ohne zu sagen, warum sie sich vor diesen Menschen schützen sollen. So werden Ängste geschürt, bedrohliche Atmosphären entstehen und das alles ohne Erklärung und Verstehbarkeit. Die Folge? Das Kind lernt, dass es immer und überall in Gefahr ist. Somit ist der Weg zur Ausbildung einer eigenen Angststörung bereits gelegt. Auch Mütter und Großmütter, die Opfer von Missbrauch wurden, daher ihre Töchter ständig warnen vor der Gefahr, die von jedem Mann auszugehen scheint, ohne auch nur die Möglichkeit zu erwähnen, dass es auch vertrauenswürdige Männer gibt, stellen somit gleichzeitig den eigenen Vater in ein stigmatisiertes Programm, erzeugen so Bindungsstörungen und Misstrauen, weil damit auch ein Männerbild geschaffen wird, das sich in den Kinderherzen manifestiert. Auch wenn es für die erforderlichen Worte keinen Raum gibt, weil nicht darüber gesprochen wird, bahnt sich das Trauma seinen Weg durch das Handeln der älteren Generation nicht nur in Gedanken, auch in die Herzen der Kinder. Hier werden die Erfahrungen der Kriegsgenerationen, so meine Auffassung, bis auf die zelluläre Ebene ins Unbewusste auf die nachfolgende Generation übertragen. Das bedeutet, manche aus den Nachfolgegenerationen handeln, denken, fühlen, ängstigen sich, spüren sogar unerklärbare Momente von Hilflosigkeit, die nicht ihre eigenen Erfahrungen als Auslöser hat, sie somit fremdgesteuert reagieren und das ohne die Ursachen zu kennen. Wie kann nun das Vorhandensein solcher Wirkmuster aufgedeckt werden? Wenn sich bei meinen Patientinnen oder Patienten Verdacht auf unerklärbare Ursachen zeigen, bitte ich sie, ein Genogramm zu erstellen. Wem das nicht sagt und dem der Begriff Genogramm fremd ist, hier zur Erklärung. Ein Genogramm enthält und sammelt rückblickende Informationen der drei letzten Generationen aus der Herkunftsfamilie des Patienten oder der Patientin. Dies wird ähnlich einem Familienstammbaum skizziert. Die eine Seite umfasst die Linie der Mutter rückwirkend über drei Generationen, daneben die Abstammungslinie über drei Generationen des Vaters. In beiden Linien werden alle zur Familie gehörenden Menschen, an die man sich erinnern kann, erwähnt. Und sofern Informationen noch erhältlich sind, werden folgende Daten in diesem Familienstammbaum neben dem Symbol dieses Menschen aufgeschrieben: Name, Vorname, Geburt und Todesjahr sowie die Todesursache, Datum der Heirat, eventuelle Trennung oder Scheidung, Berufe, Krankheiten, Sucht- oder Abhängigkeitsstrukturen sowie die Angabe, welches Suchtmittel. Schicksalsschläge werden auch aufgeführt. Und drei Eigenschaften, wenn möglich, die dieser Person zugeschrieben werden können, indem man zum Beispiel jeder Person einen treffenden Namen gibt, wie zum Beispiel der Abwesende, der Despot, der Geizige, die Organisatorin, die Vermittelnde, die Dominante oder der kontrollierende Beherrscher, die Depressive und so weiter. Und wenn bekannt, noch ein Begriff zur Kennzeichnung der jeweiligen Familienatmosphäre. Ebenso Hinweise auf bestimmte Streitfragen in der Familie, die immer wieder auftauchen. Wenn möglich auch okkulte Verbindungen, schwarze Magie oder menschenverachtende politische Überzeugungen, wie zum Beispiel dieses Nazi-Denken. Ganz wichtig, alle Tabus. Worüber wurde nicht gesprochen? Welche Ereignisse wurden verschleiert? Und welche Personen wurden totgeschwiegen? Dieses Genogramm ergänzen wir zur Vervollständigung gerne mit dem emotionalen Stammbaum, in dem eingetragen wird, was ich von meinen Vorfahren bis zur Ebene der Großeltern empfangen habe. Und in diese emotionale Stammbaumskizze können eingetragen werden, habe ich Liebe, Geborgenheit, Anerkennung und Wertschätzung und sein dürfen empfangen, bin ich gesehen und gehört worden, habe ich dort einen guten Namen oder erlebte ich nur Liebe gegen Leistung oder gar Verachtung, behandelte man mich wertlos oder wie ein Sklaven oder gab es sogar auch Gewalt. Und wer das einmal aufgelistet vor sich liegend mit Interesse verfolgt, ist meistens überrascht, was doch zu erkennen und was jetzt verstehbar ist. Es ist manchmal wie ein Puzzle, das sich plötzlich erschließt. Oftmals ist erkennbar, dass traumatisierte Erwachsene ihren Kindern nur unzureichende Bindung schenken konnten. Das wird dann von den Kindern im Nachhinein oft rationalisiert und das bedeutet, wenn Erwachsene ihren Kindern keine liebevolle Berührung oder Umarmung und so weiter zu schenken imstande sind, ist das keinem Kind erklärbar. Jedes Kind braucht jedoch das für seine gesunde emotionale Entwicklung. Und deswegen erklärt es sich das nicht selten mit dem Satz, der diesen Mangel bagatellisieren soll, um sich selbst eine Erklärung zu liefern. Meine Mutter, mein Oma, mein Vater und so weiter konnten keine Gefühle zeigen. Das ist für mich okay, denn ich weiß ja, dass sie das Beste für mich wollen. Sie zeigen es eben anders. Vielleicht kennt ihr ähnliche Formulierungen. Deshalb macht es Sinn, in den erwähnten zwei Modellen nach Traumatisierungen und belastenden Lebenserfahrungen der Eltern und Großeltern zu fragen und diese mit den dort gelebten Tabus zu ergänzen. So kann das Zustandekommen der sich heute zeigenden Symptome einer klassischen PTBS, also posttraumatischen Belastungsstörungen, sowie eventuelle Anpassungsstörungen, Depressionen, Angststörungen, Abhängigkeiten, sowie somatoforme Störungen, also körperliche und geistige Störungen, bis hin zum erworbenen Schutzmuster einer Dissoziation erkannt und eingeordnet werden. Dabei kann geklärt werden, ob die Ursache der sich heute zeigenden Muster nicht den Erfahrungen der Vorgeneration geschuldet ist. Weil Trauer in der Vorgeneration oft verdrängt wurde, sich kein Raum fand, sie auszudrücken, ist es mir sehr wichtig, auf die Unterscheidungsmerkmale von Trauerreaktion und Traumareaktion hinzuweisen. Peter Levin hat sie in seinem Buch »Verwundete Kinderseelen heilen« auf Seite 238 gut verständlich wie folgt gegenübergestellt. In der folgenden Gegenüberstellung beginne ich immer mit den Reaktionen, die bei Trauer ersichtlich sind und wechsle zur Gegenüberstellung zu den Reaktionen, die sich beim Trauma zeigen. Eine Reaktion bei Trauer ist Traurigkeit. Die Reaktion beim Trauma ist Schrecken. Wenn jemand trauert, kann er über das, was passiert ist, meistens auch sprechen. Wenn jemand traumatisiert, ich möchte das nochmal wiederholen. Wenn jemand trauert, kann er über das, was passiert ist, meistens sprechen. Wenn jemand traumatisiert ist, will oder kann er über das, was passiert ist, meistens nicht sprechen. Wenn jemand trauert, bedeutet sein Schmerz die Anerkennung des Verlustes. Wenn aber jemand traumatisiert ist, löst der Schmerz ungeheuren Schrecken und überwältigende Ohnmachtsgefühle sowie den Verlust von Sicherheit aus. Wut zum Beispiel, die mit Trauer in Verbindung steht, ist im Allgemeinen nicht destruktiv und macht auch niemanden zum Täter. Jedoch Wut, die mit einem Trauma in Verbindung steht, Da neigen manche dazu, selber Gewalt als Lösung auszuüben, auch bei Traumata ohne Gewalt. Und wenn jemand trauert, sagt die Schuld, ich wünschte oder ich hätte nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn aber jemand traumatisiert ist, dann sagt die Schuld, es ist meine Schuld. Ich hätte es verhindern können und es hätte mich statt ihn treffen sollen. Trauer greift unser Selbstbild im Allgemeinen nicht an und entstellt es auch nicht. Trauma hingegen greift unser Selbstbild im Allgemeinen an, verzerrt und entstellt es. Wenn jemand trauert, träumt er tendenziell von dem Verstorbenen. Wenn jemand traumatisiert ist, sieht er sich selbst im Traum als potenzielles Opfer. Trauer geht im Allgemeinen nicht mit Traumareaktionen einher. Bei einem Trauma hingegen kommen Rückblenden und Schreckreaktionen sowie übertriebene Wachsamkeit hinzu. Manchmal ein Gefühl, wie betäubt zu sein. Und vielleicht kommen dann auch noch Trauerreaktionen dazu. Das, liebe Zuhörer, war schon mal sehr viel an Material und damit Sie das erstmal verarbeiten können, ist dies das Ende des ersten Teiles und der zweite Teil geht dann mit allen wichtigen Informationen weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören und auch für Ihre Geduld, sich mit diesen schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Wie gesagt, die weiteren Erklärungen folgen im zweiten Teil.